Ja, einen wunderschönen guten Abend hier bei Radio Flora. Ich begrüße euch hier bei Webradio zur Sendung Hottes Kummerkasten Spezial. Und wer natürlich gehört hauptsächlich zu dieser Sendung, ist es eine wichtige Person und möchte ich sofort begrüßen, weil die Sendung ist wichtig, da wollen wir nicht viel Zeit verschwenden. Und zwar die liebe Manu. Manu, bist du da?
Ja, guten Abend, Hotte. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen ist oder bei euch ist. Ich glaube, hier bei uns wird es demnächst ein Unwetter geben. Ich hoffe mal, dass die Verbindung bestehen bleibt.
Ja, aber auf jeden Fall.
Und ja, herzlich willkommen zu einer wirklich spannenden, tollen Sendung.
Das ist wohl wahr, denn wir haben ja diesmal eine Premiere gehabt, denn wir haben ja, das ist jetzt, glaube ich, 14 Tage, drei Wochen her, wo wir dieses Interview geführt haben. Vielleicht möchtest du da noch mal ganz kurz was sagen, was
ja,
wir heute präsentieren.
Wir haben das Interview geführt am 5. Juli mit Frau Güde Jensen und haben es aufgezeichnet, weil Frau Jensen keinen anderen Termin, also heute nicht gekonnt hätte. Und deswegen haben wir das aufgezeichnet und das ist in dem Sinne tatsächlich unsere Premiere.
Ja, und das ist auf jeden Fall gut gelungen.
Genau, das haben wir vorher noch nie gemacht, aber wie gesagt, es entbindet überhaupt nicht die Qualität. Es ist ein super Interview und ihr dürft gespannt sein.
Richtig. So, und im Vorfeld wolltest du auf jeden Fall gerne nochmal was loswerden, weil wir wollen ja noch ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Und wir haben ja auch immer wieder ein, zwei Hörerinnen, die ein bisschen später zuschalten. Aber du wolltest auf jeden Fall im Vorfeld auch gerne noch mal was, auch was zu diesem Thema natürlich passend ist, noch loswerden. Schieß mal los, Manu.
Also, unsere Sendung beschäftigt sich ja mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die von 1949 bis heute Leid und Unrecht in institutionellen Einrichtungen erlitten haben. Dazu gehören eben Kinderheime, Psychiatrien und eben auch Einrichtungen der Behindertenhilfe. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich mache ja auch viel Beratungsarbeit. Das heißt also, betroffene Menschen rufen mich entweder an oder kommen zu mir und sprechen mit mir über ihre Erlebnisse. Und vor einiger Zeit meldete sich ein Mann bei mir, der ist weit über 80 Jahre alt und hat mir seine Geschichte erzählt. Und ich möchte das ganz gerne nochmal in diesem Interview auch vorausschicken, dass diese Geschichte, die er mir erzählt hat, dazu geführt hat, dass ich nochmal geschaut habe, was waren das damals denn eigentlich für Kinder und für Jugendliche? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass so viele Kinder in Einrichtungen gelandet sind? Mhm. Und er ist in der Kriegszeit geboren. Der Zweite Weltkrieg war ja von 1939 bis 1945. Und er ist also, wie gesagt, in der Kriegszeit geboren und war 1949 10 Jahre alt. Mhm. Und ich habe dann mal geschaut, also was war denn eigentlich, wie haben diese Kinder das erlebt und wie hat sie das geprägt? Und das war für die Kinder am Anfang dieses Krieges wirklich ein abenteuerliches Spiel. Ja? Die Kinder haben mit Kanonen gespielt, sie haben mit bewaffneten Soldaten gespielt, sie haben Kriegslieder gesungen und die haben natürlich die Entwicklung dieser Kinder in der Hitlerjugend auch unterstützt. Und zu der damaligen Zeit war eben von den Kindern, ich spreche von den Kindern, eben auch Heldenmut und Kampfgeist, das war also gefordert. Aber mit den häufiger werdenden Luftangriffen ist eben auch bei diesen Kindern die Todesangst gewachsen. Die haben also brennende Häuser gesehen, unzählige Tote und Verwundete. Und all das haben die Kinder mit ansehen müssen und verkraften. Sie haben viele Jahre ihres Lebens im Luftschutzkeller verbracht. Und der Krieg wurde zum blanken Kampf ums Überleben.
Ja, ja.
Weil sie es aber nicht anders kannten, haben sie selbst die schrecklichsten Dinge als Normalität empfunden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass also wirklich 500.000 Waisenkinder nach Ende des Krieges da waren, Waisenkinder, also beide Elternteile verloren. Und das ist eine Zahl, die man sich vorstellen muss. 20 Millionen Halbwaisen. Das heißt, in den meisten Fällen waren die Väter dort im Krieg geblieben. So, und jetzt schlage ich den Bogen zu 1949. Da ging es ja los, dass also wirklich auffällige Kinder, und wir reden hier von Kindern, die ich gerade beschrieben habe, die also den Zweiten Weltkrieg erleben mussten, dass auffällige Kinder, die schwierig waren, ihren Eltern, ihren Müttern, ihren Vätern weggenommen wurden, in Erziehungsheime kamen oder in Psychiatrien kamen oder eben in Behinderteneinrichtungen gekommen sind. Und wenn man sich das vorstellt, dass das die Alternative war zu den Kriegstraumatisierungen, die diese Kinder hatten, ja, 1940, 1950, 1954, was auch immer, dass man dann dafür gesorgt hat, in diesen Einrichtungen, dass sie noch schlimmer traumatisiert daraus hervorgegangen sind, dann ist es eigentlich furchtbar. Und wenn mir heute dann jemand sagt, also das wird ja oft als Entschuldigung benutzt, ja, ja, die Leute, die da gearbeitet haben in den Einrichtungen, die waren ja vom Nationalsozialismus geprägt, ja, die Kinder aber auch, ja. Also das ist gar keine Entschuldigung. Und es hat damals ja wirklich schon genügt, eine alleinerziehende Mutter zu sein, der man sonst was nachsagen konnte, dann wurde ihr das Kind weggenommen.
Ja, das ging ja damals sehr, sehr schnell, ne? Und die hatten
das
ja dann
ging
auch
ganz,
richtig,
ganz flott. Ja. Das ging ganz, ganz flott. Und ich meine, da waren Kinder dabei. Wir haben ja auch die Vertriebenen, ja, also die Flüchtlingskinder, die aus den Ostgebieten gekommen sind, die also mit ansehen mussten, wie ihre Schwestern, wie ihre Mütter vergewaltigt wurden. Hm. Das sind alles Dinge, die hatten diese Kinder erlebt. Hm. Ja? Ja. Und dann also so eine schwarze Pädagogik anzuwenden, um solche sowieso schon vorhandenen Traumatisierungen, ich sag jetzt mal, aufzulösen, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und das war bei diesem Mann, der zu mir in die Beratung kam, überhaupt nicht anders.
Und das Schlimme also, daran ist ja auch, dass dieses Thema Traumatisierung ja in dem Interview sehr oft ja auch vorkommt. Ne? Also wir stoßen mit dem Interview, also zumindest du, immer wieder doch auch auf das gleiche Thema, nämlich dass viele schiefläuft, wo also von Hause aus einfach weiterhin das in Kauf genommen wird, was dass immer wieder neue Traumatisierungen stattfinden zum Beispiel. Ne?
Ja, also es wiederholt sich immer wieder.
Richtig,
ja?
richtig.
Es gibt also die sogenannten Triggerpunkte, wo also retraumatisiert wird. Man spricht dann von einer sogenannten Retraumatisierung. Und das haben wir ja auch ganz, ganz oft bei Menschen, die also diese Anträge bei der Stiftung stellen oder auch den Antrag beim Heimkinderfonds gestellt haben oder aber die Opferentschädigungsrente beantragen. Ja, da kommt es dann ganz, ganz häufig zu Retraumatisierung. Oder es kommt eben auch zu Retraumatisierung im ganz normalen Alltagsgeschehen. Ja, das kann auch passieren. Mhm. Wir hatten das Thema auch schon heute, du und ich, dass also Menschen, denen Gewalt widerfahren ist, dass es denen ganz, ganz schwer fällt, Masken zu tragen.
Genau.
Diese Mundschutzmasken, ja.
Ja.
Das sind alles so Triggerpunkte, die also wirklich für solche Menschen mit solchen Erlebnissen ganz, ganz schwer zu verarbeiten sind. Und das wird aber so gerne so weggeschoben, ja. Das wird so gerne so weggedrückt von der Gesellschaft.
Mhm.
Und das ist etwas, warum wir ja auch diese Sendung machen, dass man eben auch wirklich, wirklich ins Eingemachte geht und einfach mal guckt und sagt, bei Corona wird gesagt, achte auf deinen Nächsten. Ja, aber achte bitte auch auf deinen Nächsten. Guck doch mal dahinter. Was hat dieser Mensch denn erlebt? Warum ist er denn vielleicht sonderbar isoliert, ängstlich, wie auch immer? Mhm. Schau doch mal hin.
Also das Thema Corona und meine große Hoffnung ist tatsächlich, wie bei manch einen auch, dass tatsächlich jetzt durch Corona in dieser Hinsicht vielleicht jetzt mehr nachgedacht wurde und glaube ich auch erfolgreicher wir hoffen können, dass das umgesetzt wird. Manu, du Ich würde gerne jetzt so langsam darauf zukommen, dass wir unser Interview starten. Und da brauchst du ja auch noch mal ein kleines, gewisses Vorläufchen. Und weil sonst uns die kostbare Zeit wegläuft, die wollen wir uns ja hier nicht. Weil wir wollen im Anschluss natürlich auch noch mal nach dem Interview euch noch mal die Möglichkeit geben, hier vielleicht Rede und Antwort euch zu stehen, indem ihr vielleicht danach noch mal anrufen könnt oder wir eben auch noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen wollen. Richtig?
Genau.
Dann würde ich sagen, fang du jetzt schon mal an, die Vorstellung, und dann legen wir einfach mal los. Weil ich bin also, wie gesagt, sehr erfreut, dass das so stattfand, und ich freue mich, dass wir die jetzt so senden können.
Ja, also ich muss ein bisschen zurückgehen. Wir hatten 2019 ein Symposium hier bei uns im Landeshaus, und bei diesem Symposium habe ich den jetzigen, mittlerweile sind sie verheiratet, ich habe dort den Mann von Frau Güde Jensen kennengelernt, Dennis Bornhöft. Und Dennis Bornhöft war also sehr erschüttert über die Schilderungen der Betroffenen und hat mir also angeboten, den Kontakt mit Güde Jensen zu machen. Ich habe sie dann hier, sie ist ja Kielerin, also sie ist Schleswig-Holsteinerin, ich habe sie dann hier in Kiel das erste Mal getroffen. Und sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe in Berlin, im Deutschen Bundestag. Und sie hat dann also einen sehr, sehr offenen Eindruck für dieses Thema eben auch bei mir hinterlassen. Wir haben über die Zeit immer viel Kontakt gehabt, und sie hat uns auch im letzten Jahr nach Berlin eingeladen. Das Symposium war im Übrigen 2018, Entschuldigung. Hat uns dann nach Berlin eingeladen mit einer Expertengruppe. Das kommt ja im Interview auch nochmal zur Sprache. Und hat dort vor Mitgliedern der Fraktionen uns zugehört, hat diese Schilderungen gehört, die kannte sie natürlich vorher schon, aber eben auch mit anderen Fraktionsmitgliedern, ja, der einzelnen Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Mhm. Und daraus ist also wirklich eine gute Zusammenarbeit gewachsen, und sie ist mittlerweile Mutter geworden. Ihr Kind wird jetzt im September ein Jahr alt, und das hat nochmal, das kommt auch im Interview zur Sprache, nochmal einen anderen Fokus auf diese ganzen Dinge gelenkt. Und es ist schon bemerkenswert, sie ist sehr jung, sie ist also 2017 in den Bundestag, gegangen, und sie war die jüngste dort im Bundestag. Und trotz und alledem ist es eine ganz, ganz tolle, bodenständige Frau, die sehr offen ist für solche Themen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Also ich fand es auch ein sehr, sehr harmonisches Interview und auch eine nette Person. Auf jeden Fall, das stimmt, ja.
Ja.
So, und weil wir uns ja, wie gesagt, nicht wiederholen wollen, Manu, würde ich sagen, fahren wir einfach langsam ab, denn wie eben schon im Vorfeld erwähnt, ihr seid hier übrigens bei Webradio Flora bei der Sendung Hottes Kummerkasten Spezial, heute mit einer sehr coolen Politikerin, und dementsprechend haben wir das im Vorfeld aufgenommen, und das ist jetzt ein Zusammenschnitt mit. Wir müssen zwischendurch mal ein bisschen Musik machen. Die Musik ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist hier das Wort. Und das hoffen wir, dass wir das gut getroffen haben, Manu. Ne? Denn wir haben uns auch, was die Musik dazwischen betrifft, auch mal kurz unterhalten. Ist ja logisch. Und wir hoffen, dass wir jetzt das gut rüberbringen, oder?
Das denke ich schon.
So, und dann würde ich sagen, starten wir einfach und im Vorfeld nochmal einen Schluck Musik. Und wir hören uns dann gleich nach dem Interview und mal gucken, vielleicht kriegen wir eine Hörerin oder einen Hörer nochmal zum Anruf, dass die nochmal eine Frage stellen. Was hältst du davon?
Ja, das finde ich gut.
So, und du kannst dich ja dann auch erstmal zurücklegen und kannst das jetzt auf der anderen Art hören, denn du warst ja die ganze Zeit auch am Telefon beschäftigt, eine Stunde lang wartete, und dementsprechend hören wir mal rein, wa?
Ja.
Dann los.